Es gibt Stauden wirklich für jeden Bereich im Garten. Insofern gibt es überhaupt gar keinen Grund, keine Stauden im Garten zu haben. Und darüber sprechen wir heute.
Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Mork im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und PflanzenfreundInnen und alle, die es noch werden wollen. Sabine, heute wird's knackig bzw. staubtrocken. Worum geht's denn heute?
Es geht um Stauden. Nein, es geht erstmal um Standorte im Garten, die wirklich staubtrocken sind, die auch noch vielleicht viele Wurzeln von Bäumen haben, die da nerven und uns hindern, das zu pflanzen, was wir wollen. Und viele Leute verzweifeln dann und sagen, ah nee, also da geht einfach gar nichts. Rasen sowieso nicht und Stauden eben auch nicht und so. Und mit diesem Vorurteil wollen wir heute aufräumen.
Genau, es geht um die sogenannte Todeszone, aber damit meinen wir jetzt nicht unbedingt die DDR, sondern unseren eigenen Garten. Und zwar die Ecken, die nur sehr schwer zu bepflanzen sind. Wo genau lauern denn diese Problemstellen im Garten?
Das kann an den unterschiedlichsten Ecken sein. Also vor allen Dingen unter großen Bäumen, weil die saugen einfach wahnsinnig viel Wasser weg, das ist ja klar. Auch zum Beispiel an der Nordseite des Hauses, wo die Sonne nie hinscheint, also wo es richtig finster ist, unter Dachüberständen oder unter Balkonen, weil es da einfach nie regnet. Neben Hecken, die auch so richtig viel Wasser saufen oder auch im Neubaugarten, wo der Boden oft wirklich so hart ist, dass du denkst, du hast eine Straße statt Erde.
Und warum ist es gerade da so schwer für Pflanzen Fuß zu fassen, sag ich mal, Wurzel zu fassen?
Naja, ohne Boden, ohne Licht, ohne Wasser ist es einfach ganz, ganz schwer. Die meisten Stauden, die wir so kennen, die gedeihen da nicht, aber es gibt eben ein paar, die das aushalten können. Dazu kommt noch gerade unter Bäumen, wir sind ja alle so wahnsinnig ordentlich, ne? Wir Deutschen ganz besonders.
Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, red nur von dir.
Ja, ich inzwischen auch nicht mehr, aber ich spreche ja gerne über meinen Schwiegervater, von dem weiß ich ja auch, dass er den Podcast nicht hört, deswegen kann ich das ja auch sagen.
Ansonsten liebe Grüße.
Ja, na, danke, genau. Von dem habe ich ja schon mal erzählt, jedes Blättchen wird weggesammelt und gerade unter Bäumen wäre es natürlich wahnsinnig schlau, das Laub liegen zu lassen, weil das kann dann an der Stelle zu Humus werden und dann doch den Boden so ein kleines bisschen auflockern. Also unter Bäumen bitte Blätter liegen lassen, auch sonst überall, wo es irgendwie geht, damit der Boden mit der Zeit ein bisschen lockerer wird. Und dann gibt es auch noch diesen Fall in den Neubaugärten zum Beispiel, wenn da die Baufahrzeuge hin und her gefahren sind und der große Kran da stand und so, dann ist es da einfach buckelfest und dann will da kaum was wachsen. Also für all diese Problemstellen, da muss man ein bisschen genauer gucken, welche Pflanzen man da überhaupt verwenden kann.
Ja, dann kommen wir mal genau zu diesen Pflanzen. Wie heißen denn diese kleinen Helden?
Es gibt ja so eine Einteilung der Standorte für Pflanzen nach bestimmten Kriterien. In unserem Fall wäre das der Standort, also für die Superauskenner, Gehölz trocken. Mhm. Da wachsen zum Beispiel so charmante Blümchen wie die Elfenblume. Die macht auch so ganz zarte Blüten. Ich mag die total gern, aber leider ist es zu sonnig in meinem Garten. Die mögen das nicht. Also die lieben wirklich Schatten. Die finden das total wunderbar. Dann gibt es die Golderdbeere, findet Schatten auch super. Das Purpurglöckchen, auch genannt Heucherer, macht auch so kleine, zarte Blüten, auch entzückend, finde ich. Die gibt's auch, diese Heucherer gibt's auch mit grünem und mit rötlichem Laub. Auch sehr schön, kann man gut mitarbeiten.
Was fürs Auge?
Ja, und so gibt's noch ein paar weitere Pflanzen. Ich glaube, ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber ich packe die auf jeden Fall in die Shownotes. Da kann dann jeder natürlich entspannt weiterlesen. Ein paar kann ich noch nennen. Also Efeu ist natürlich immer möglich, wobei bei Efeu Efeu ist wanderlustig, ne? Klettert die Bäume hoch, klettert in die Beete. Sollte man sich gut überlegen, ob man das will. Aber Efeu macht alles mit, was den Standort.
Efeu verschluckt auch gern mal ein Haus.
Ja, im schlimmsten Fall.
Und knabbert es an, zumindest die Fassade. Da muss man sich natürlich genau vorher überlegen und mit dem vermietenden Menschen vielleicht vorher sprechen.
Ja, ne? ja, genau. Das könnte auch mal Ärger geben, das stimmt. Du sprichst, als hättest du da Erfahrung.
Nee, aber wir haben ja jetzt schon so oft auch über Kletterpflanzen und Efeu gesprochen, dass man dann natürlich auch diesen MieterInnen-Aspekt so ein bisschen berücksichtigen muss, ne? Wenn man jetzt kein Eigentum hat. Und selbst wenn man, also auch wenn man Eigentum hat, dann Vorsicht mit Efeu.
Ja, genau. kann ich nur unterstreichen. Aber Efeu an so einem Schuppen zum Beispiel kann man machen und einfach dranbleiben und ihn nicht ausufern lassen.
Oh, ich finde es, also wenn ich das sehe, auch so ganze Häuserfassaden, die mit Efeu bedeckt sind, toll. Das sieht toll aus. Sieht ganz, ganz klasse aus. Für mich wäre es nichts, weil da natürlich auch sich viele Krabbelfiecher, gerade Spinnen drin.
Ach,
verstecken.
Komisch. Du magst keine Spinnen, ist ja merkwürdig.
Nicht so gern. Kommen wir zurück zu unseren kleinen Helden.
Wir kommen auf jeden Fall zurück zu den Helden, genau. Dann gibt es noch so Spezialisten, die in so einem dunklen, richtig dunklen Schatten von Häusern zum Beispiel gedeihen können, wo fast kein Regen hinkommt. Das sind zum Beispiel, das ist der Balkanstorchschnabel, auch wieder die Elfenblume und auch das Immergrün, die Vinca. Die kriegt das auch hin. Die Vinca macht so kleine lilafarbene Blüten. Auch ganz hübsch.
Aha.
Ja. Also es gibt, ihr merkt, ich spreche jetzt gar nicht alle Pflanzen an, die es gibt. Es gibt wirklich eine Menge Pflanzen, die ganz schön hardcore drauf sind.
Welche Überlebensstrategien haben diese Pflanzen denn? Haben die dann, also machen die noch Photosynthese?
Ja.
Ohne Licht?
Naja, in Wahrheit ist natürlich ein bisschen Licht da. So, aber ja, die sind eben, es gibt wirklich Spezialisten, die sind an diese Standorte angepasst. Wie gesagt, meine Elfenblume, die ist eingegangen, weil da so zu viel Sonne war. Das ist ja gerade die Überlebensstrategie. Das finde ich ja gerade so genial an den Pflanzen, was die alles können. Die können eben sich anpassen und dann sind sie eben Spezialisten. Man muss ihnen halt nur den richtigen Standort liefern. Also in unserem Pflanzenfinder auf der Website von neudorf.de, da gibt es natürlich noch viel mehr Pflanzen, die man da auswählen kann. Das war jetzt nur so eine kleine Auswahl.
Geht ja auch meistens beim einen Ohr rein und auf dem anderen Ohr wieder raus, wenn man hier so über diese ganzen verschiedenen Pflanzen redet. Es ist ja am besten, dass man das alles nochmal nachgucken kann und vielleicht auch mal googeln kann, wie die aussehen und sich dann dafür entscheiden kann, was für Pflänzchen da in diese Todeszone reinkommen.
Ich würde noch gern was ergänzen zu den Überlebensstrategien.
Sehr gerne.
Weil ich das, wie gesagt, sehr faszinierend finde. Also es gibt ja auch den Bereich, wo die Sonne so richtig drauf ballert. Da habe ich so ein paar Stellen. Und wo wenig Erde ist, einfach aus baulichen Gründen. Und wo man natürlich auch mit den sogenannten Sukkulenten arbeiten kann. Als Zimmerpflanze kennen wir den Kaktus. Und das gibt es auch für einen Garten. Da gibt es auch solche wasserspeichernden Pflanzen, die eben mit dieser prallen Sonne auch gut umgehen können.
Oh, da muss jetzt meine Mutter mal zuhören, weil sie nämlich ein neues Beet angelegt hat. Und da ist sehr wenig Erde und das ist sehr exponiert. Also die Sonne knallt da ordentlich drauf. Mama, sperr die Lauscher auf.
Genau, aber das war eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen wollte. Also
Sukkulenten,
guckt
Mutter.
Auch nach Sukkulenten. Die an diesen extrem sonnigen, trockenen Standorten stehen wollen.
Okay.
Genau. Dann gibt es auch noch Pflanzen, also du fragst, warum die überhaupt damit klarkommen. Viele.
Genau, wie machen die das?
Ja, so alles wissen wir ja auch nicht. Aber viele arbeiten auch mit Mykorrhizapilzen zusammen.
Aha.
Das
finde ich
ja auch so faszinierend.
Da haben wir sie wieder. Sabine, magst du mal ganz kurz erklären, warum Mykorrhizapilze so super sind?
Total gerne. Das betrifft die meisten Pflanzen, die leben mit Mykorrhizapilzen zusammen. Die sind also ganz natürlich, sind keine bösen Pilze, sind gute Pilze. Und da gibt es auch viele unterschiedliche Pilzarten, also Mykorrhizapilzarten. Je nachdem, welche Pflanze ich habe, hat die vielleicht unterschiedliche Vorlieben, welche Mykorrhizapilze sie so für gut befindet zur Zusammenarbeit, kann man wirklich sagen. Und die Zusammenarbeit sieht so aus, dass diese Pilze im Boden leben, mit ihren kleinen Pilzfäden in die Wurzel eindringen. Da denkt man erstmal, oh Gott, aber die sind gut zueinander. Die Pflanze gibt ein bisschen von ihrem Zucker ab an diesen Pilz und der Pilz, der gibt ein bisschen Wasser ab, weil der Pilz so feine Pilzfäden macht, dass er in die kleinsten Bodenritzen reindringen kann, wo die dicken Wurzeln von den Pflanzen nicht reinpassen.
Ja, super. Und,
ja, ist doch cool, oder?
Tolle Symbiose.
Die sind total lieb miteinander. Die Mykorrhizapilze nehmen das Wasser auf, geben den größten Teil an die Pflanzen ab, kriegen ein bisschen Zucker. Tutti. Alles
Win-win.
Super. Ja, genau. Und deswegen können die an solchen Standorten dann noch gedeihen.
Okay, also für solche Problemfälle, sag ich mal, für solche Todeszonen ist der Mykorrhizapilz dann auch ein guter kleiner Helfer.
Genau.
Helfer.
Und wer das Gefühl hat, dass in seinem Boden vielleicht, weil er den Garten neu übernommen hat, dass da nur mit salzigen Mineraldüngern gedüngt worden ist oder so, sowas tötet Mykorrhizapilze auch gerne mal ab, beziehungsweise lässt sie nicht weiter sich entwickeln, der kann natürlich von Neudorf ein wunderschönes Produkt dazu kaufen.
Unser Wurzel.
Doch, hättest du nicht gedacht, ne?
Na sowas.
Unser Wurzelstark. Und damit kann man, das kann man ins Pflanzloch geben und dann ist die Mykorrhiza schon da und dann können die Pflanzen sofort loslegen, um nicht hilflos und ergebnislos im Boden zu suchen. Boah, hallo, ist hier Mykorrhiza oder auch nicht.
Das wollte ich mir eh mal besorgen, aber gut. Kommen wir mal zurück zu unseren schwierigen Stellen im Garten. Was kann ich denn jetzt noch selber machen, um den Stauden dann in diesem trockenen Schatten zu helfen? Gibt's da noch irgendwas?
Auf jeden Fall. Also das Laub hatte ich eben schon angesprochen. Laub liegen lassen. Gerade da. Da speichert letztlich viel Wasser, wenn es sich zu Humus umgesetzt hat, hält dadurch länger die Feuchtigkeit, verbessert den Boden, erhöht die Nährstoffverfügbarkeit. Also mehr Humus ist immer mehr gut und für Humus brauche ich Laub, das ich an Ort und Stelle zersetzen kann. Oder ich gebe natürlich auch was aus meinem Komposthaufen da drauf. Geht natürlich auch. Was ich auch für einen ganz guten Tipp halte, ist, wenn man so einen Palettenrahmen auf den Boden stellt. Palettenrahmen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Paletten kennt man ja, auf denen werden große Sachen transportiert oder man baut sich seine Palettenmöbel daraus. Und für diese Paletten kann man im Fachhandel kaufen solche Rahmen, die einen Rahmen bilden um diese Palette herum. Das heißt, die sind von der Größe her so, dass sie auf eine Palette passen, sind 25 Zentimeter, 30 Zentimeter vielleicht hoch. Und so ein Ding kann ich für relativ schlankes Geld kaufen, unter dem Baum im Schatten aufstellen, da ein bisschen Erde reinfüllen, bitte natürlich unsere torffreie Neudohum-Erde, dankeschön. Und dann kann ich da was reinpflanzen und dann kann ich natürlich auch den Pflanzen da viel bessere Bedingungen dadurch schaffen.
Also einfach so ein Beet errichten.
Genau.
So ein kleines Mini-Hochbeet.
Ja, genau, ein Mini-Hochbeet, genau so. Okay. Muss man sich natürlich keinen Palettenrahmen kaufen, kann man natürlich auch einfach selber bauen, logisch.
Ja, mit so ein paar übrig gebliebenen Holzlatten oder sowas.
Genau.
Schnell zusammengezimmert. Und wie lege ich damit jetzt los? Wie pflanze ich denn jetzt die Stauden an diesen problematischen Standorten?
Ja, das ist echt ein bisschen schwierig. Also meine Nachbarin, von der ich auch schon mal gesprochen habe, die geht ja mit der Spitzhacke los, weil der Boden so hart ist. Das kann man machen, ist aber natürlich doof. Also man muss irgendwie versuchen, den Boden lockerer zu machen. Am einfachsten geht es, glaube ich, mit so einer Grabegabel. Ein Spaten, da nimmt man sich meistens schon zu viel vor. Grabegabel geht deutlich einfacher. Und dann den Boden erstmal so locker machen, wie es geht an der Stelle, wo ich was pflanzen will. Dann sehr gerne eine Schicht Kompost draufgeben oder unsere torffreie Pflanzerde, Neudohum-Pflanzerde. Die hat eine relativ grobe Struktur. Das bedeutet, dass sie auch lange ihre Aufgabe erfüllt, nämlich einen guten Lebensbereich für die Wurzeln anzubieten, sozusagen. Dann pflanze ich die Pflanzen da rein natürlich, gebe unter Umständen gleich mal ein bisschen Dünger auch noch mit ins Pflanzloch von unseren organischen Düngern. Da macht man nie zu viel, weil man kann die Pflanzen damit gar nicht verbrennen. Und dann sehr durchdringend gießen. Also in der ersten Zeit brauchen die wirklich unsere Fürsorge. Das sollte man nicht machen, bevor man in den Urlaub fährt. Mhm. Am allerbesten wäre es, wenn man das so im Oktober macht, die Pflanzerei. Weil erstens verlieren dann die Bäume ihr Laub. Das legt sich dann wie so ein schützender Mantel drüber. Außerdem kommt dann die regenreiche Zeit. Also never ever ab Juni irgendwas pflanzen in Bereichen an Standorten, wo es schwierig ist. Das ist viel zu viel Stress. Ja, das ist eigentlich alles, was du bedenken sollst. Das Gießen ist wirklich wichtig. Und dann aber auch langsam sich so ausschleichen aus der Gießerei, damit die Pflanzen sich dann doch daran gewöhnen, okay, das ist jetzt ein bisschen Hardcore-Standort, aber ich muss da durch. Und dann fangen die auch an, ihre Wurzeln tiefer in den Boden zu schieben. Und dann wird das schon.
Genau, und wie geht's dann weiter, wenn die dann da im trockenen Schatten stehen? Muss ich die dann immer noch viel pflegen? Brauchen die dann extra Zuwendung von mir?
Eigentlich nicht. Also natürlich immer mal hingehen, mit ihnen sprechen, soll ja helfen.
Habe ich auch schon gehört.
Du guckst skeptisch. Ich hätte jetzt gedacht, dass du davon überzeugt bist.
Das Sprechen hilft,
ja.
Wie kommst du denn darauf?
Ich weiß es auch nicht. Überlege ich auch gerade. Total völlig neben der Spur.
Also ich meine, es schadet ja nicht. Ne? Alles, was nicht schadet, kann man ja mal ausprobieren.
Ich glaube, wenn man mit Pflanzen spricht, dass man dann eine innigere Beziehung zu ihnen aufbaut und sie vielleicht dann noch ein bisschen besser pflegt.
Weißt du was? Da machen wir mal ein eigenes Thema draus. Da machen wir mal eine eigene Folge draus, weil ich glaube, das interessiert auch ganz, ganz viele Menschen, die so naturverbunden sind.
Vielleicht können wir auch mal eine kleine Umfrage machen. Was haltet ihr davon? Sprecht ihr mit euren Pflanzen oder schreibt uns doch einfach?
Genau, schreibt uns das mal.
Ja,
Und habt ihr damit Erfolge erzielt?
Ja, genau, wissenschaftlich nachprüfbare Erfolge. Also besonders viel pflegen? Nö, also eigentlich nur so wie die anderen Stauden auch, wenn du da Stauden gepflanzt hast. Im Frühjahr zum Beispiel den AZ-Staudendünger von uns geben, damit die gleich wieder ein bisschen mehr Power kriegen. Ansonsten war es das eigentlich. Also gerade die schattigen Standorte brauchen meist weniger Pflege, weil die machen gar nicht so hohe Stauden, die man dann irgendwann zurückschneiden muss und so. Zurückschneiden muss man die schon auch im Frühjahr, aber wie gesagt, die machen eigentlich nicht so viel Nerv.
Okay.
Die Schattenstauden.
Und wie kann ich das so ein bisschen schön machen? Also hast du so ein paar Tipps, wie ich das auch so ein bisschen von der Architektur her so ein bisschen zum Hingucker machen kann?
Ja, es gilt letztlich das, was überall anders im Garten auch gilt, schön abwechslungsreich gestalten. Und zwar, das betrifft, manche denken immer nur dabei an die Blütenfarbe. Also weiß ich nicht, nur blau, nur weiß oder nur blau-weiß. So, und ich finde, man kann auch dran denken, habe ich Pflanzen mit einem breiten Laubblatt oder habe ich Gräser? Damit kann man das schön abwechselnd und wirklich schon schöne, unterschiedliche, spannendere Struktur in so ein Beet reinbringen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du nicht nur auf die Blütenfarbe guckst, sondern auch auf die Blätter. Da gibt es eben, wie gesagt, vorhin bei der Heuchera hatte ich es ja erwähnt, da gibt es Pflanzen, die haben rotes Laub, grünes Laub. Kann man sehr schön mitspielen. Dann kann man natürlich auch mit Zwiebelpflanzen übrigens arbeiten, wenn man sie dann in den Boden kriegt. Aber so die kleinen Zwiebelchen von Winterlingen, von Schneeglöckchen, die kriegt man da gut rein und dann hat man gleich im Frühjahr schon ein tolles Beet. Und man kann natürlich auch Lücken, wo jetzt, weiß ich nicht, die ganz dicke Baumwurzel ist, die kann man ja vielleicht noch betonen durch irgendwelche netten Steine, ein bisschen Totholz oder sowas oder einfach einen kleinen Sitzplatz hinmachen. Geht ja auch alles. Also bisschen Fantasie walten lassen.
Für Moos ist es da wahrscheinlich ein bisschen zu trocken, ne, in diesen Bereichen.
Je nachdem, ja. Also wenn es trocken ist, dann hat Moos schlechte Karten. Das stimmt.
Schade.
Ja.
Ich bin ein großer Moos-Fan.
Ja.
Lohnt sich denn dieser ganze Aufwand überhaupt? Habe ich denn da wirklich was von und bleibt es auch?
Es bleibt.
Ich habe so Verlustängste, wenn ich mir dann so viel Mühe gegeben habe, dass es dann alles doch eingeht.
Ja, na gut, daran müssen wir uns ja im Garten gewöhnen. Ne? Also wir tun alles, aber manchmal funktioniert es auch nicht und dann müssen wir uns wieder von Staud verabschieden. Also es ist natürlich auch immer ein Learning, welche Pflanze passt bei dir an diesen Standort und welche nicht. Und manchmal nicht traurig sein, dann verabschieden die sich und dann ist Chance für eine neue Pflanze.
Ich habe gemerkt, die Rhododendren, die gehen bei mir ein. Das lasse ich jetzt.
Das ist okay.
Ist aber auch kein Verlust jetzt unbedingt. Ich finde die hier nicht so schön.
Ja, das stimmt. Der einzige Vorteil von denen, finde ich, ist, dass sie im Winter grün sind.
Ja, aber das sind ja auch einige andere Pflanzen.
Also insofern, es lohnt sich immer, mehr Stauden in den Garten zu bringen, auf jeden Fall. Und es macht, Überraschung, weniger Arbeit als eine Schotterfläche.
Ja, das ist ja meistens so, ne?
Ja, genau.
Lohnt sich denn der Aufwand auch für die Insekten? Also nicht nur, dass ich was davon habe, sondern dann natürlich auch halt so ein bisschen, der ökologische Fußabdruck, der ist uns ja auch immer so ein bisschen wichtig hier bei einfach natürlich Gärtnern.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Insekten, die auch durchaus im Schatten rumfliegen. Man kann sie ja vielleicht noch anlocken mit einer kleinen Vogeltränke. Im Sommer gerade für Wasser.
Stimmt, da verdunstet das Ganze ja auch nicht so schnell.
Ja, genau. Und es gibt auch Wildbienen, die eben gerne im Totholz unterwegs sind, die das im Schatten liegt. Oder andere Käfer, es geht ja nicht immer nur um die Wildbienen, geht ja auch um Käfer und anderes, die es eher feucht liegen und so. Also insofern, ja, auch für Insekten ist so ein Schattenplatz durchaus erstrebenswert.
Sabine, dann haben wir auch eine letzte Frage noch und das ist auch wieder so ein Mythos, den es vielleicht zu entzaubern gilt. Stimmt es, dass unter einem Walnussbaum nichts wachsen kann?
Nicht so ganz. Aha. Also es ist schon ein schwieriges Terrain unter einem Walnussbaum. Ich habe aber gerade kürzlich Freunde besucht, die auch zu meinem großen Neid, einen riesenschönen Walnussbaum im Garten haben und die haben den jetzt kräftig ausgelichtet. Und seitdem wächst es auch wieder wirklich darunter. Da wächst sogar Rasen unter dem Walnussbaum, wo immer gesagt wird, nee, das ist schwierig und schlecht und so weiter. Also am besten, wenn er schon groß ist, auslichten. Das Problem ist halt, er hat viele Wurzeln, große Wurzeln und zieht wahnsinnig viel Wasser. Das heißt, da also auf jeden Fall auch trockenheitsresistente Stauden hinpflanzen. Und das andere Problem sind die Blätter. Die sind ziemlich stabil und brauchen entsprechend lange, um sich zu zersetzen. Und das ist natürlich nervig. Das heißt, am besten besorgt man sich oder mietet man sich mal für ein paar Stunden so einen Schredder und jagt das ganze Laub durch diesen Schredder. Dann ist es nämlich sehr klein, schon sozusagen ein bisschen vorverdaut.
Vorgekaut, ja.
Ja, vorgekaut, genau, wie früher bei den Babys. Und zersetzt sich einfach schneller. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, der Walnussbaum gibt tatsächlich an den Wurzeln oder durch die Wurzeln einen Stoff ab, der heißt Juglon. Mhm. Das soll angeblich das Wachstum anderer Pflanzen etwas hemmen. Insofern, ich kann jetzt tatsächlich gar nicht sagen, welche Pflanzen es auf jeden Fall gut vertragen. Einfach mal ausprobieren. Und zuversichtlich sein und ein bisschen, vielleicht einen Tucken mehr Dünger geben, als man müsste an der Stelle, das würde den Stauden bestimmt helfen.
Ist und ja mit organischem Dünger gar kein Problem eigentlich, ne? Damit kann man ja nichts überdüngen.
Genau, ist nicht möglich, ja.
Sehr schön.
Ja. Ja,
interessantes Thema, spannendes Thema. Danke dir, Sabine.
Ja, sehr gerne.
Das war jetzt natürlich auch wieder ein bisschen umfangreich, nicht? Hast du denn so drei ultimative Tipps, die das Ganze zusammenfassen könnten, wie man in dieser sogenannten Todeszone die Pflanzen am besten zum Wachsen bringt?
Drei Tipps, okay. Laub ist Gold, Gärtnergold nämlich. Unbedingt liegen lassen, nicht wegräumen. Beim Walnussbaum hat man gerade drüber gesprochen, gelten besondere Regeln. Also Laub, ne, ist was Gutes. Zweiter Punkt, noch wichtiger, die richtigen Halden auswählen. Am besten auch in ein Gartencenter oder Gärtnerei des Vertrauens gehen und sich gut beraten lassen. Und die beste Pflanzzeit ist im Herbst. Das wären meine drei Tipps.
Ja, da kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Ne? Und nee. Wenn doch was passiert, wo kann ich mich beschweren?
Ja, bei mir natürlich, ist ja klar. Wieso eigentlich nicht bei dir? Ich finde das unfair.
Ich glaube, das hatten wir mal in einer Folge vorgeschlagen, dass die negativen Kritikpunkte bitte zu mir kommen und die positiven zu dir.
Ja, nichts angekommen bei dir, ne?
Nein.
Ist klar. Ja, super. Also ich packe natürlich wieder gerne meine E-Mail-Adresse in die Shownotes und ihr könnt wirklich sehr gerne schreiben, kommentieren und so weiter. Ihr könnt aber auch in unser Forum auf neudorf.de gehen, da beantworten wir ja auch alle möglichen Fragen von euch und anderen und ihr könnt uns über Facebook und Insta natürlich auch gerne Direktnachrichten schicken.
So machen wir das. Sabine, vielen, vielen Dank. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder von Einfach Natürlich Gärtnern. Macht es gut.
Tschüss.
Tschüss. Das war der Podcast Einfach Natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.